Moin, herzlich willkommen zur 5. Folge zum Podcast von Bricks for City. Heute sprechen wir über die Zusammengebaut 2025 im hessischen Borken. Ein bisschen zum Hintergrund. Zusammengebaut.com ist ein Lego-Fanblog und ein Recognized Lego-Fanmedia, also ein von Lego anerkanntes Fanmedium, was sich dann darin zeigt, dass es da zum Beispiel mal Rezensionsexemplare von neu erscheinenden Sets gibt oder die auch zu Events bei Lego selber eingeladen werden. Seit 2015 gibt es die Zusammengebaut auch als Ausstellung in Borken. Das hat damit zu tun, dass der Chefredakteur, der Andries Lehmann, dort heimattechnisch verwurzelt ist in der Region und deswegen das Ganze immer da stattgefunden hat. Borken ist so eine gute halbe, dreiviertel Stunde von Kassel entfernt und ist damit seit 2018 die Lego-Fan-Ausstellung, die ich besucht habe und das seitdem auch tue. In diesem Jahr, zum 10. Jubiläum, war es auch das erste Mal, dass ich selber dort ein Mock ausgestellt habe, dass ich auch über ein Jahr tatsächlich extra dafür gebaut habe und auch so das erste Mock war, an das ich mich wirklich rangetraut habe. Und diese Jubiläumszusammengebaut war auch eine der größten, denn 52 Ausstellerinnen und Aussteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind in die nordhessische Provinz gekommen, um am 22. und 23. November 2025 dort ihre Kreationen und Sammlungen auszustellen. Das Ganze findet statt im Hotel am Stadtpark in Borken. Das ist so ein bisschen das Zentrum der Stadt, würde ich sagen. Es ist ein Hotel, ein Restaurant, ein Café, die Kegelbahn, Stadthalle, Veranstaltungslocation. Das ist so eine Mischung aus allem. Und im ersten Stock gibt es eben diese stadthallenähnliche Situation. Es gibt einen großen Saal mit einer kleinen Bühne und direkt angeschlossen, wo man so Trennwände rausnehmen kann, noch einen kleinen Saal. Und während der zusammengebaut über die Jahre größer geworden ist, ist eben auch die Fläche da oben immer mehr bespielt worden. Anfangs waren im kleinen Saal noch zwei Händlerstände dabei, wo man Lego kaufen konnte. Die sind seit einigen Jahren jetzt aber im Erdgeschoss direkt neben der Kasse, wo man seine Tickets für die zusammengebaut kauft. Und oben wird die Fläche eigentlich komplett von den Ausstellenden bespielt. Ausgestellt wird da eine ganze Menge. Es gibt riesige Stadtlayouts, es gibt noch größere Fantasiewelten teilweise, es gibt Kleinigkeiten, Mocks, Skulpturen, auch nachgebaute Spiele, es gibt Sammlungen an Sets. Wir haben diesmal zum Beispiel alle Helme von Marvel und Star Wars, also diese Büsten einmal gesehen. Es gibt große Modelle, es gibt kleine Modelle, es sind Leute, die ausstellen, die man vielleicht sogar von Instagram oder YouTube kennt. Es sind Leute, die man gar nicht kennt, weil sie das zum ersten Mal machen. Das ist eine wirklich sehr wilde Mischung, die da zusammenkommt und das Ganze aber auch sehr familiär macht. Das ist auf jeden Fall eine Atmosphäre, die auch, wenn man als Besucher dahin kommt, die sehr schön ist. In den vergangenen Jahren habe ich für meinen YouTube-Kanal verschiedene Videos auf der Zusammenbaut gemacht. Ich habe immer so ein Überblick-Video gemacht. Im vergangenen Jahr habe ich dann mal kleine Shorts aus den Interviews geschnitten und habe einfach immer ein bisschen berichtet über das, was ich da so gesehen habe und habe darüber natürlich auch viele Leute kennengelernt. Ich habe in 2023 sogar Beyond the Brick vor die Kamera bekommen. Das sind somit die größten Lego-YouTuber aus den USA. Und da die Redaktion von Zusammengebaut mit denen befreundet ist, haben sie die einfach mal eingeladen und die sind tatsächlich vorbeigekommen. Ich glaube, das war nicht nur für mich eine Ehre, dass die vor der Kamera standen, sondern das war auch für die Zusammengebaut eine Ehre, dass sie auf dem Event waren. Das hat dem Ganzen zumindest für das gewisse Fachpublikum nochmal einen ganz anderen Glanz gegeben. Ich glaube, für normale Besucherinnen und Besucher war das jetzt nicht so besonders, weil die vielleicht gar nicht kannten. Das Publikum sind auch eher regionale Familien, würde ich sagen. Viele Kinder, die dabei sind. Da richtet sich es auch immer so ein bisschen nach, würde ich vermuten. Es gibt immer einen Tisch, an dem Kinder auch irgendwie hands-on Sachen ausprobieren können, mit Sachen mal spielen können. Es gibt aber natürlich auch ein bisschen ein gewisses Fachpublikum. Leute, die eine gewisse Faszination für das Thema Klemmbausteine generell oder für das Thema Lego haben. Und dann eben die zusammengebaut besuchen, um sich dort vielleicht auch ein bisschen inspirieren zu lassen. Wie gesagt, ich war in diesem Jahr selber als Aussteller da, dazu erzähle ich nachher noch ein bisschen was. Ich habe aber auch ein paar Shorts aufgenommen, beziehungsweise Videos aufgenommen mit Tönen, die wir uns auch gleich zum Teil mal anhören wollen. Und dafür habe ich mir ein paar der Ausstellungsstücke rausgesucht, über die ich jetzt noch mal ein bisschen detaillierter sprechen möchte. Und das erste ist eine Enterprise, und zwar die NCC-1701A, der Refit quasi aus den Kinofilmen.
Ich bin der Matthias Jonda, komme aus Waiblingen bei Stuttgart. Ich habe heute mitgebracht eine Enterprise, die 1701A Refit. Ist jetzt im Maßstab ungefähr so 1 zu 150 und hat 50.000 Teile drin. Wiegt 35 Kilo das Teil, ist 2 Meter lang, 1 Meter breit. Wie gesagt, mit so wenig Supportstützen wie möglich, möglichst freischwebend. Die Untertasse hat nur eine zentrale Stütze. Und natürlich, ja, Herausforderung in dem Modell ist ganz klar, die vielen schönen Rundungen, vor allem in der Untertasse, die Wölbung, habe ich versucht mit vielen Gelenken umzusetzen.
Die Enterprise ist, für die, die das nicht kennen, ein Schiff aus der Serie Star Trek unter Captain Kirk und Spock, Scotty, das sind so die Namen, die da mit verbunden sind. Und die hat eine Untertassensektion, also wirklich wie so ein Teller. Und dann geht nach unten eine Röhre ab. Und parallel zu dieser kleineren, dickeren Röhre sind oben zwei lange Röhren, die sogenannten Warp-Gondeln. Das ist quasi der Antrieb des Ganzen. Und die Untertassensektion hat einen Durchmesser von 1 Meter. Und das ganze Modell von Beginn der Untertassensektion bis Ende Warp-Gondeln ist 2 Meter groß. Das Ganze hat einen Standfuß, der ist auch, ich würde sagen, 1,20 Meter lang und ungefähr 80, na, vielleicht 50 Zentimeter breit. Das ist das Star Trek-Emblem, also dieses Delta-Zeichen. Das ist quasi auf den Boden gebaut und da drauf sitzt dann das Raumschiff. Die Hüllensektion, also die große dicke Röhre unten, die sitzt mit kleinen Ständern auf dieser Fläche auf. Dann gibt es einen großen, dünnen Acrylstab, der die Untertassensektion hält. Ansonsten würde das nach vorne einfach umkippen. Und die Warp-Gondeln, die sind auf jeweils 2 Stützen aufgestützt. Die sind aus 2x2 Transclear Round Bricks gebaut. Aber das sieht man natürlich, aber trotzdem, wenn man vorbeigeht, da wirkt das Ganze, als würde das Schiff ein bisschen schweben. Das ist mit Sicherheit das Beeindruckendste, was ich ganz persönlich auf der Zusammengebaut gesehen habe. Nicht nur, dass es eine gewisse Star Trek-Affinität bekommt und am 28.11. die Enterprise D, also auch aus dem Star Trek-Universum eine andere Serie bei Lego erscheinen wird, sondern es ist einfach ein Modell gewesen, das so filigran gebaut ist, so viele Details zeigt, in dieser Größe eine unfassbare Form hat, die Rundungen sehr schön darstellt. Das war wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend. Die Enterprise von Matthias, die stand im großen Saal quasi vorne vor der Bühne. Und wenn man dann nach hinten durchgegangen ist in den kleinen Saal und ist da so über die Schwelle getreten, dann ist einem eine kleine Winterlandschaft in die Augen gekommen quasi. Sie ist einem aufgefallen direkt. Und die ist vom
Alexander aus der Schweiz mit meinem wunderbaren Winterdorf. Und im realen Leben bin ich sogar Lokführer. Darum musste eine schöne Lok mit Beleuchtung schon in das Modell. Ja, und mein Berg mit wunderbarem Tunnel, wo der Zug rauskommt. Mit einigen Figuren, die man kennt aus Star Wars, Angry Birds, Gremlins und ganz vielen Weihnachtsmännern und dem schönen Bahnhof. Dem Karussell, dem wunderschönen Elfen-Clubhaus.
Lego bringt immer zur Weihnachtszeit ein neues Winter Village Set raus. Das ist ein Zug, das kann eine Feuerwehrwache sein, es gibt einen Bahnhof, das Haus vom Weihnachtsmann, das Elfen-Clubhaus, ganz viele verschiedene Dinge. Und der Alexander hat die genommen und hat die in ein eigenes Layout gepackt. Das ist, ja, ich würde auch sagen, 1x2 Meter groß ungefähr. Es gibt einen Berg, es gibt einen Tunnel. Alles natürlich verschneit. Ganz, ganz viele Figuren sind da drin. Und vor allem ist das ganze Ding beleuchtet. Ausgiebig beleuchtet. Mit Illuminate Your Bricks Kits, jede Menge davon, blinkende Lampen, Lampen, die einfach an sind, all solche Dinge. Und bei der zusammengebaut ist es so, es gibt zwei Öffnungstage, Samstag und Sonntag. Und am Samstag gibt es eine Stunde, da ist es dann draußen schon dunkel, da sind auch keine Besucherinnen oder Besucher mehr da. Da wird das Licht im Saal ausgeschaltet. Das heißt, beleuchtete Mocks oder beleuchtete Layouts, die kommen dann nochmal so richtig zur Geltung. Und das Winter Village von Alexander war da natürlich ganz vorne mit dabei, weil es eben, keine Ahnung, das waren bestimmt 150, 200 LEDs, die da geleuchtet haben. Und das hat das Ganze natürlich nochmal in so eine richtig schöne Atmosphäre gesetzt. Da kann ich nur empfehlen, guckt mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Die Links sind natürlich in den Shownotes. Da gibt es Aufnahmen von dem Winter Village, auch in der dunklen Situation, sodass man da mal so richtig das Ganze auf sich wirken lassen kann. Ebenfalls im kleinen Saal, beziehungsweise direkt an der Grenze zum großen Saal, da ist das Mock oder das Layout von Marius gewesen, die apokalyptische Stadt. Denn Marius hat mit seinem Vater eine große Platte reingetragen, auf dem quasi die gesamte Stadt bis auf so einen Streifen vorne schon drauf stand. Und alle anderen, die da so aufgebaut haben, hatten ihre Sachen in Kartons, in Kisten und haben so ein Häuschen nach dem anderen daneben gestellt und so nach und nach ihre Städte aufgebaut oder ihre Layouts aufgebaut. Marius hatte das Ganze quasi schon vormontiert. Was ich eine sehr kluge Idee fand, weil damit natürlich auch der Aufbau deutlich schneller ging.
Ja, hallo, ich bin Marius, ich komme aus Bochum, studiere noch. Und das ist mein Layout, apokalyptische Stadt. Die Idee war ursprünglich, als Kind habe ich nie genug Steine gehabt, um eben ja, ein ganzes Haus zu bauen, mit allen kompletten ganzen Dächern und überhaupt. Und dann ging es halt los mit halben Stockwerken, abgesägten Dächern und alles ein bisschen kaputt. Und aus der Notwendigkeit ist nach und nach dann halt immer eskaliert. Sowas hier entstanden. Ich muss sagen, selbst heute noch habe ich teilweise die Situation, oh, das Teil habe ich nur dreimal, ich bräuchte es viermal, einmal ist kaputt, ist in Ordnung. Obwohl natürlich jetzt mit erwachsenen Ressourcen da mehr Möglichkeiten bestehen als Kind, nur mit Sets, obwohl ich eigentlich auch nur mit Sets gearbeitet habe. Fast keine Bricklink-Bestellungen, sehr viel Brick-a-Brick auch, wenn man da sich fragt, wo die ganzen Steine herkommen. Und mein liebstes Detail ist eigentlich hier vorne die Brücke. Weil die geht eben über die Straße drüber und gibt so einen schönen Rahmen für das gesamte Layout am Ende.
Ein Gebäude, das direkt vorne in der ersten Reihe steht, was da auch ein bisschen auffällt, ist das modulare Museum, was es von Lego gibt. Und das hat er umgebaut in ein zerfallenes Museum. Also die Pfeiler vorne sind so eingeknickt, es fehlt ein Teil vom Dach, man kann reingucken, sieht dann im Inneren des Museums zum Beispiel ein Dino-Skelett, das auch im Original-Lego-Set mit drin ist und so. Das war schon sehr schön. Da sind viele Details, die man entdecken kann und gerade so dieses kaputt gebaute, wo er erzählt hat, dass es eigentlich daran liegt, dass er nicht genug Teile hatte als Kind und dann angefangen hat, so zu bauen. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Es gibt viel zu entdecken und zwischendrin sind auch immer mal wieder ein paar Gebäude, wo er selber sich Gebäude ausgedacht hat und die quasi entsprechend umgebaut hat. Und was ich hier auch ein schönes Detail finde, Marius hat viel aus bestehenden Sets gebaut. Also er hat die Teile aus Lego-Sets genommen und nicht unbedingt bei Bricklink nachbestellt. Ein paar Pick-a-Brick-Bestellungen sind da drin, aber er kauft dann zum Beispiel Star Wars-Sets und baut dann daraus eben irgendwelche Gebäude oder Komponenten für seine apokalyptische Stadt. Ein Aussteller, den ich schon seit 2022 immer wieder treffe in Borken, und mittlerweile kennen wir uns auch so und haben uns auch so schon mal getroffen, das ist der Florian aus München. Und Florian hat automatisierte Achterbahnen im Gepäck gehabt in 2022.
Hallo, ich bin Florian. Das ist mein Freizeitpark mit meiner Achterbahn, den Coaster. Inspiriert von der rot-weißen Achterbahn von der ersten mit Looping umgebaut. Unprogrammierbar und steuerbar vom Mindstorms EV3. Zwei Stück sind drin verbaut mit 8 Motoren und 8 Sensoren. Ist auch ein Dreizugbetrieb möglich mit vielen Details. Hat einen Automatikbetrieb mit Fahrpult, das komplett überwacht ist, wo alles angezeigt wird, in welchem Abschnitt der Zug ist.
Der hat quasi eine Achterbahn, die einmal nach oben fährt, dann fährt sie runter durch ein Looping, was ein Novum ist, weil Loopings gab es damals bei Lego-Achterbahnen noch nicht. Dann fährt die nochmal nach oben und fährt über verschiedene Kurven wieder runter bis in einen Bahnhof rein. Das Ganze ist aber so durchdacht, dass es immer wieder Reibräder gibt, die als Bremse fungieren können oder natürlich zur Beschleunigung dienen können und Sensoriken gibt, sodass er drei Züge parallel auf dieser einen Achterbahn fahren lassen kann. Und das Ganze funktioniert tatsächlich auch relativ flüssig und das ist natürlich super beeindruckend, sich das Ganze irgendwie anzugucken. Und nicht nur, dass er diese Achterbahn hat, sondern er baut natürlich jedes Jahr auch irgendwas Neues. Und 2023 hatte er auf der zusammengebaut dann die Icons 10303 Achterbahn dabei mit dem Looping, hatte die aber schon ein bisschen modifiziert, sodass ein bisschen mehr Speed drauf war, sie ein bisschen höher war und all solche Dinge. Und hat im letzten Jahr, also 2024, das Ganze dann nochmal ein bisschen umgebaut. Es gibt noch die grün-schwarze Achterbahn, die nicht automatisiert ist, die funktioniert einfach durchgehend, also die läuft einfach, dann fährt der Zug runter und dann fährt er wieder hoch. Das ist eigentlich auch ganz beeindruckend. Und drumherum gibt es noch eine Freizeitparksituation. Da gab es schon eine privaten Welt, es gibt eine funktionierende Hüpfburg. Hau den Lukas sehen wir, so ein kleines Auto, wie das auch manchmal vor Supermärkten steht, wo man sich als Kind so reinsetzen kann und dann bewegt sich das so. Und Florian hat halt viel automatisiert, viel Technik eingebaut und auch viele Details, die man sich angucken kann. Und das zieht natürlich schon auch das Publikum immer an. Das ist mir die Jahre über schon aufgefallen. Und ich habe schon gesagt, ich habe dieses Jahr auch als Aussteller irgendwie mitgewirkt. Und das ist so ein bisschen Florians Schuld, denn Florian hat letztes Jahr gesagt, ich soll doch auch mal was ausstellen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eine Kleinigkeit zu seinem Freizeitpark dazu stelle, also baue und wir das Modell dann dazu stellen. Und ich ihm dieses Jahr auch beim Aufbau und so ein bisschen bei der Standbetreuung helfe. Das heißt, am Freitag zum Aufbau kamen wir dann dahin und Florian hat ganz stolz erzählt, dass seine Looping-Achterbahn jetzt noch ein bisschen höher ist und er das zu Hause eigentlich auch gar nicht mehr testen konnte, weil es eigentlich viel zu hoch ist. Wir also in Borken das erste Mal diese Achterbahn aufgebaut haben, die am Ende eine Schienenhöhe von 2,40 Meter hatte. Das heißt, es gab einen Lift oder es gibt einen Lift, damit wird der Wagen nach oben gefahren und dann geht es 2,20 Meter sein, steil senkrecht nach unten, in drei Loopings, in eine Steilkurve und über ein paar Kurven wieder zurück in den Bahnhof. Dann kommt der Lift wieder runter und fährt den Wagen wieder hoch. Das Ganze ist natürlich auch voll automatisiert. Und wenn man in den Saal reinkommt, dann hat dieser Lift da ist oben noch eine Fahne drauf, die sich dreht, wenn der Lift fährt, eine Höhe von 2,56 Meter. Das Ganze steht aber auf einem Tisch. Das heißt natürlich, man sieht sofort, dass da irgendwas ist. Da bewegt sich immer was. Es standen immer Kinder daneben, die geschrien haben und sich gefreut haben, wenn diese Achterbahn runtergeschossen ist. Und auch da kann ich empfehlen, sich meine YouTube-Videos, die allerdings erst nach diesem Podcast kommen werden, mal anzugucken. Denn beim Aufbau haben wir da einige Dinge nochmal ändern müssen, weil Kräfte gewirkt haben, die die Achterbahn zerschossen haben. Also die Wagen kamen runtergefallen, sind in den Looping gefahren und haben den Looping komplett zerrissen, weil die Kräfte eben einfach so hoch sind, die da gewirkt haben. Das macht schon sehr viel Eindruck. Es gab im der Ausstellung insgesamt drei sehr hohe Gebäude. Es gab ein Hochhaus, das war in so einem Stadtlayout in der Mitte. Es gab eben die Achterbahn und es gab einen Burj Khalifa, der irgendwie, ich glaube, 4,20 Meter oder so hoch war. Aber die Achterbahn war eben das, was sich bewegt hat, wo Dinge passiert sind. Alle anderthalb Minuten ist da oder alle zwei Minuten ist da so ein Wagen nach unten geschossen und durch die Loopings gefahren. Das hat schon sehr, sehr viele Leute angezogen. Und das hat auch schon ziemlich Spaß gemacht, da dahinter zu stehen und den Leuten so ein bisschen Fragen zu beantworten. Wir haben mit ein paar Physikstudierenden auch mal zwischendurch überlegt, an welcher Stelle diese Achterbahn eigentlich die digitale Werte überschreitet und man das gar nicht mehr überleben kann, wenn sie echt wäre. Also auch für Gesprächsstoff hat diese Achterbahn durchaus gesorgt. Mein Mock, das ich mit hatte, um es dorthin zu bauen, war eine kleine Schießbude im Stil des Computerschiels Moorhuhn. Ich wollte eigentlich eine Wurfbude bauen und ich habe mich angemeldet für die zusammengebaut im April, als ich Florian in München besucht habe und hatte schon die Überlegung, dass ich irgendwas mit einem Knopfdrücker machen will. In meiner Klemmbausteinstadt ist ganz viel automatisiert mit Beleuchtung, mit Sounds, mit Bewegung und man kann ganz viel per Knopfdrücker auslösen. Und das war natürlich schon auch das, was ich irgendwie dann für die zusammengebaut mitnehmen wollte. Und habe dann gedacht, ich habe keine Ahnung, wie man sowas macht. Das war wirklich das erste Mal, dass ich mir das von Grund auf selbst überlegt habe. Zumindest was das Klemmbausteingebaue angeht. Und wollte dann eine Wurfbude bauen, weil ich dachte, ein paar Enten, die sich im Kreis drehen, kriege ich auf jeden Fall umgesetzt. Und während des Prozesses, wo ich dann so angefangen habe, da immer mehr dran rumzubauen, wurde es dann aber immer mehr zum Moorhuhn-Shooter. Das Ganze steht jetzt auf einer einzelnen Baseplate, 32x32 Noppen. Vorne haben wir ein bisschen Pflasterweg, einen Baum, ein paar Pflanzen, ein paar Figuren. Es gibt einen Heiratsantrag von James Potter an Lily Potter. Das fand ich irgendwie eine ganz nette ganz nettes Easter Egg Und dann kommt hinten ein Gebäude, das wie ein Fahrgeschäft auf einem Jahrmarkt wirken kann, aber es ist ein festes Gebäude. Darüber, so rechts und links, sind zwei große Brickbuild-Gewehre. Die sind aus dem Hotshot Carnival, aus dem Eiffel Designer Program von Bricklink. Die fand ich einfach sehr schön und ich habe als Figuren, die an der Schießbude stehen, die kleinen Soldaten aus den Piratensets aus den 80er Jahren. Das sind genau diese Gewehre, die danach gebaut sind, deswegen wollte ich das übernehmen und das Design ist einfach hervorragend. Und habe dann eben so einen Brickbuild-Hintergrund gebaut, wie er bei Morhun ist. Und dann gibt das Ganze in zwei Ebenen. Es gibt quasi direkt vorne am Tresen die ganzen Preise, die da hängen. Luftballontiere, Luftballon, Skateboard, Snowboard, Lupen, Karten, alles Mögliche. Also ganz voll und der Budenbesitzer. Und dann gibt es so ein Fenster, durch das man eben auf diesen Brickbuild-Hintergrund guckt. Und dann fahren da die Moorhühner immer im Kreis rum, wenn man denn den Knopf gedrückt hat. Und wer Moorhuhn schon mal gespielt hat, der weiß, dass es in regelmäßigen Abständen ein sehr großes Moorhuhn gibt, das irgendwo im Spiel auftaucht und mit einem ganz ikonischen Gegacker sich quasi ankündigt. Und genau diese Situation habe ich auch nachgebaut, dass so ein Moorhuhn einmal hochklappt und dann wieder wegklappt. Und eigentlich ist das Ganze auch mit den entsprechenden Sounds hinterlegt. Das ist aber natürlich bei einer öffentlichen Aufführung dann nicht so umsetzbar. Aus Lizenzgründen und GEMA-Gründen. Deswegen hatte ich für die zusammengebaut nur lizenzfreie Schuss-Sounds. Man konnte aber trotzdem den Knopf drücken und dann ging eben eine 30 Sekunden Szenerie ab, in der die Moorhühner angefangen haben, sich zu bewegen. Auf den Gewehren, die sind beleuchtet, sind vorne so kleine Blitz, also LEDs drin, sodass die Schüsse simuliert werden und man hat eben die Töne gehört. Beleuchtet ist die Bude natürlich über die Gewehre hinaus auch. Es gibt eine Innenraumbeleuchtung, damit man überhaupt irgendwas sieht. Und außen gibt es so einen Rahmen, da ist ein Moorhuhn in ganz groß und eben diese beiden Brickbuild-Gewehre drauf. Und da sind verschiedene LEDs, die wie so ein Lauflicht durchlaufen und das Ganze so ein bisschen mehr Jahrmarktmäßig aussehen lassen und vielleicht ein bisschen weniger Freizeitpark, fairerweise. Aber ich fand das ganz schön und gerade als die Dark Hour dann im Saal war, war das schon echt richtig schön. Auch da, ich empfehle es noch einmal, guckt bei YouTube, guckt bei Instagram, da könnt ihr natürlich Videos von der Moorhuhn-Bude auch sehen. Als Aussteller lohnt sich die zusammengebaut natürlich in jedem Fall auch. Es macht total Spaß, diese familiäre Situation, die man auch als Besucher durchaus erlebt, wenn man sich mit den ganzen Ausstellenden unterhält, die hat man, wenn man vor Ort dabei ist, noch ein bisschen mehr. Man ist natürlich mit den Leuten noch ein bisschen mehr connected. Man hat vor Ausstellungsbeginn ein bisschen Zeit miteinander und natürlich Samstagabend gibt es ein bisschen Rahmenprogramm für die Leute, die ausstellen. Da hat man natürlich ganz viel Zeit, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und auch im nächsten Jahr wird es die zusammengebaut wieder geben. Allerdings diesmal nicht mehr in Borken, sondern in der Stadthalle in Fritzlar und zwar am 21. und 22. November. Und ich bin mir relativ sicher, auch wenn die Halle, soweit ich das verstanden habe, ein bisschen weniger Platz hat, zumindest was die Tischfläche angeht, ein Besuch wird sich da in jedem Falle lohnen. Es wird bestimmt wieder fantastische Mocs, große Layouts geben. Es wird Dinge geben, wo man staunend davor stehen kann und sich ganz viel angucken kann. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werde ich natürlich auch wieder dabei sein. Ob als Aussteller oder nur als Besucher, das werden wir dann noch sehen.